ARD. SWR Kultur. Forum. Plötzlich schweigen. Welche Auswirkungen hat Ghosting? Der andere ist wie vom Erdboden verschluckt. Funkstille, als hätte es ihn nie gegeben. Ghosting heißt das Phänomen, wenn jemand von jetzt auf gleich den Kontakt abbricht, ohne Vorwarnung und Begründung. Und Ghosting nimmt im Internetzeitalter zu, im Privatleben wie auch in der Arbeitswelt. Was befeuert diesen Trend und wie gehen wir damit um? Das bespreche ich heute hier im Forum bei SWR Kultur. Mein Name ist Marion Theis und das sind meine Gäste. Tina Suliman, Journalistin und Autorin, sie hat mehrere Bücher über Ghosting geschrieben. Tim Verhöfen, der Sozialwissenschaftler, ist Recruiting-Experte bei der Jobbörse Indeed. Und die Psychologin Anja Wehrmann, sie hat eine Ghosting-Ambulanz in Berlin. Funkstille von jetzt auf gleich, das Gegenüber ist verschwunden und stellt sich tot. Frau Wehrmann, bei welcher Gelegenheit haben Sie Ghosting erlebt?
Ich selber habe das im romantischen, also im Dating-Kontext erlebt. Und das ist auch das, wo ich die meiste Beratung dazu anbiete.
Und Sie merken, Sie bieten Beratung an, dass es Bedarf dafür gibt, für eine richtige Ambulanz mit diesem Titel auch?
Also es ist eher nischig, muss ich sagen. Ich habe ja noch andere Beratungsangebote. Also mir wird jetzt nicht von morgens bis abends die Bude eingerannt, aber es ist trotzdem ein Bedarf da.
Kandidaten erscheinen nicht zum Vorstellungsgespräch. Die Mehrheit der Jobsuchenden kriegt heutzutage keine Antwort auf Bewerbungen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage hervor. Herr Verhöfen, ist das die neue Art des Umgangs miteinander auf dem Arbeitsmarkt?
Es ist zumindest eine immer häufiger vorkommende Art des Umgangs. Es hat immer was mit Machtungleichgewicht zu tun. Wir sehen gerade, dass es deutlich weniger offene Jobs gibt, dafür viel mehr Menschen, die nach Jobs suchen. Das führt zu einer Überforderung teilweise der Arbeitgeber und der Personalabteilung. Und deswegen wird zum Teil leider das Mittel des Nicht-Zurückmeldens gewählt, anstatt eine faire Rückmeldung zu geben.
Dass ein Mensch den anderen ignoriert, ihm nichts zurückmeldet, aus dessen Leben sogar verschwindet, das gab es ja schon früher. Jetzt nennt man es Ghosting. Frau Suliman, haben Sie auch das Gefühl, das hat zugenommen oder hat das einfach nur einen griffigen Namen gekriegt?
Naja, früher würde man ja von Funkstille sprechen und Ghosting ist ja ein Begriff aus der digitalen Welt. Und ich glaube schon, dass die Dating-Plattformen mit Sicherheit diese Art des Kontaktabbruchs befeuert haben. Denn das ist ja sozusagen in das Programm, in das Konzept der Dating-Plattformen eingespeist. Sie beginnen mit einem Wisch und mit einem Wisch ist auch jemand wieder weg. Also wenn man natürlich Menschen zu Objekten macht, dann ist es eben auch einfacher, diese wegzuwerfen. Insofern glaube ich schon, dass Ghosting durch die Dating-Plattformen häufiger vorkommt und eben auch rübergeschwappt ist in andere Bereiche, wie eben in die Arbeitswelt.
Mhm. Wenn wir versuchen, dieses Phänomen mal zu definieren und einzugrenzen, was würden Sie sagen, bedeutet Ghosting?
Also der Begriff Ghosting beschreibt das Phänomen, wenn sich Menschen, die man datet, mit denen man sich verabredet, verbindet, befreundet oder sogar verpartnert hat, in Luft aufzulösen scheinen. Anrufe oder Nachrichten bleiben unbeantwortet. Und so wirkt das eben, als hätte man es mit einem Geist zu tun gehabt. Deshalb heißt es eben auch Ghosting.
Es könnte ja auch sein, dass der eine oder andere das ein bisschen dramatisiert, wenn sich jemand nicht gleich meldet. Wo fängt denn dann Ghosting an, Ghosting zu sein?
Ich glaube, man kann das dadurch ganz gut merken, wenn man dann nochmal nachfragt nach dem Motto, hey, du hast gar nicht geantwortet, geht's dir gut, alles okay bei dir? Und dann kommt dann wieder keine Antwort oder man wird dann plötzlich blockiert. Dann kann man schon davon ausgehen, dass es Ghosting ist. Also bei mir ist immer so dieses, ja, wenn man nachfragt, es kommt nichts mehr.
Ich glaube, beim Ghosting ist auch für mich immer die wichtigste Frage, ist es Absicht oder nicht Absicht? Also ist es jemand, der es einfach nur vergisst zu antworten?
Und oder deswegen, verschlurrt?
Ja, genau. Also ich nehme mal ein ganz praktisches Beispiel aus meiner Familie. Wenn ich meiner Mutter eine WhatsApp schreibe, dann kann auch mal sein, dass die sich eine Woche nicht zurückmeldet. Dann weiß ich aber, es hat eher was mit dem Medium und der Medienkompetenz zu tun und weniger böse Absicht. Deswegen würde ich einfach mal in den Raum werfen, die Frage, braucht Ghosting immer Absicht oder nicht?
Ghosting ist meiner Meinung nach absolut Absicht, weil man könnte ja auch höflich antworten, sich die Mühe machen, einem zu sagen, passt vielleicht nicht oder du hast Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann. Es ist immer eine Auseinandersetzung. Wenn man mit jemandem nicht mehr kommunizieren möchte, müsste man das dem anderen sagen. Das sind Umgangsformen, das sind Werte in einer Gesellschaft. Es geht hier um Verantwortung, es geht um Reifung. Also wenn ich natürlich nicht mehr in der Lage dazu bin, vernünftig Kontakte zu beenden oder zu sagen, es passt einfach nicht, dann glaube ich schon, hat das auch etwas mit Absicht zu tun. Ich mache es mir bequem. Es kostet mich keine Zeit. Ich muss selber nicht in Konflikte gehen, die mich vielleicht sogar in Frage stellen. Ghosting ist meiner Meinung nach eine Vermeidungstaktik und resultiert meistens aus einer Angst, so wie Kontaktabbrüche sehr, sehr viel mit Angst und Schutz zu tun haben.
Es gibt sicher auch einen Unterschied zwischen Ghosting und Silent Treatment. Vielleicht können Sie dazu was sagen, Frau Wehrmann.
Also Silent Treatment ist ja eher was, das ich nutze als Kommunikationsmittel wie so eine Art Bestrafung. Mir hat was nicht gepasst und dann bestrafe ich den anderen mit Schweigen, bin aber quasi noch irgendwo ansprechbar, wenn die Person, die andere Person mich kontaktiert. Und Ghosting ist halt wirklich ein absolutes Nicht-Reagieren. Da will man auch gar keinen Kontakt mehr haben.
Die Grenzen sind aber wahrscheinlich doch so ein bisschen fließend, ne? Wenn es ums Ignorieren des anderen geht.
Ist definitiv fließend. Also es gibt ja auch diese Varianten, man wird dann blockiert und plötzlich nach ein paar Monaten oder Wochen taucht der Ghost wieder auf und man schreibt wieder ein bisschen oder ist wieder im Kontakt und dann zack, wieder Tür zu.
Sich selbst zum Geist machen, jemanden ignorieren, das scheint ja eine harmlose Sache zu sein, eine stille Sache, denn es passiert ja eigentlich nichts, keine lauten Worte, keine aggressiven Beschimpfungen, keine Gewalt, oder doch?
Es gibt ja Experten, die sprechen von einer sauberen Gewalt, weil man nichts sieht, es fließt kein Blut, aber der Schaden ist groß. Also es gibt nichts, was spektakulärer sei, sagten mir Experten, als das plötzliche Verschwinden. Denn es bedeutet ja im Grunde, dass man dem anderen seine Existenz abspricht. Also man sagt, du bist nicht da, du bist mir nicht ein Wort wert. Also der Geist hat sich in Luft aufgelöst, aber der andere ist auch nicht mal, also einfach nicht wert, dass man sich mit ihm beschäftigt. Er ist für ihn Luft. Und deswegen ist es auch spektakulär, wenn man den anderen praktisch die Existenz abspricht, dann hat das schon etwas mit einem Angriff zu tun, auch wenn es so nicht wirkt. Auch wenn vielleicht der Abbrecher, ich nenne ihn jetzt mal so, oder der Ghost, das gar nicht absehen kann. Aber das macht uns ja auch zu Menschen, dass wir Konsequenzen unserer Handlungen erkennen können. Und das kann man einem, der den Kontakt abbricht, schon zumuten, dass er abschätzen kann, dass das dem anderen wehtun könnte, dass er den anderen verletzt.
Das Interessante ist auch, weil, was Sie gerade sagen, Frau Solimann, dass manche auch denken, sie würden die andere Person, die sie jetzt ghosten, tatsächlich schonen. Also wenn ich nicht sage, was mich gestört hat an dem Kontakt oder bei dem Date oder in der Freundschaft und dann einfach sang- und klanglos verschwinde, dann wäre das quasi schonender und harmloser, als wenn ich ganz klar sage, was mich eben gestört hat. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Genau dieses Nicht-Sagen, dieses ins Leere fallen ist so das, was so an den Menschen nagen kann.
Naja, ich glaube, das ist auch eine fade Ausrede. Also im Grunde schont sich der Abbrecher dann selbst, weil er einfach die Ressourcen spart, sich damit auseinanderzusetzen oder auch Begründungen zu finden.
Da sind wir bei den Gründen und Motiven. Warum ghostet ein Mensch einen anderen? Wir haben schon gesagt, es ist Absicht, aber manchmal ist es vielleicht auch Bequemlichkeit und man rutscht dann da so rein und denkt, ach, das habe ich jetzt gemacht, jetzt muss ich es auch nicht mehr machen. Oder was gibt es sonst noch für Motive, um zu sagen, ich melde mich einfach nicht mehr?
Es ist einfacher, also so banal es klingt, es ist die einfachste Möglichkeit, weil man muss keinen Konflikt in die Situation reinbringen. Es ist natürlich sehr egoistisch in so einer Situation, aber es ist erstmal das, was sich am nächsten in der eigenen Komfortzone bewegt. Weil ich sehe ja nicht, wie mein Gegenüber möglicherweise reagiert darauf. Deswegen, das ist auf einer gewissen Ebene erstmal nachvollziehbar, auch wenn es natürlich nicht gut ist.
Und es ist vor allem auch nur kurzfristig einfacher. Also wenn ich mich quasi so aus der Affäre stehle, ohne dass irgendein Konflikt besprochen oder vielleicht sogar gelöst wurde, nehme ich mir selber ja auch so das Potenzial, an so einem Konflikt auch zu wachsen. Und also langfristig schadet mir als Ghost das dann im Grunde auch.
Das glaube ich auch, also weil es verhindert ja Reifung. Also man lernt ja auch dadurch, dass man Konflikte löst. Und das ist ja auch eine stille Vereinbarung im Grunde, dass man gemeinsam versucht, ein Scheitern zu verhindern oder zu lösen oder einen Konflikt zu lösen. Und man lernt daraus ja nicht. Also deswegen glaube ich, ist Ghosting ist mit Sicherheit eine Vermeidungstaktik. Also vermieden wird natürlich eine lästige Konfrontation, aber auch die Betrachtung eigener Unzulänglichkeiten. Und deswegen ist meiner Meinung nach, hatte ich kurz erwähnt, das Motiv oder der Grund vor allen Dingen auch Schutz und Angst. Also vielleicht auch Angst vor Entscheidungen. Immer weniger Leute trauen sich, sich festzulegen. Dass diese Angst davor, sich festzulegen, ist sicherlich ein Problem. Aber eben auch die Angst davor, kritisiert zu werden. Und dann kommt das auch zur Nähe- und Beziehungsangst, wenn sich diese Muster ständig wiederholen.
Und das Ganze ist ein bisschen auch eine Teufelsspirale, weil die Medien ja extrem dieses Verhalten fördern. Fast jedes soziale Medien, wir reden gar nicht über klassische Dating-Plattformen, sondern wenn ich auf Instagram oder sonst wo bin, dann kann ich mit einem einzigen Klick eine Person komplett stumm schalten, ich kann sie blockieren, ich kann einschalten, dass sie es nicht mal merkt, dass ich sie stumm geschaltet habe. Und dann kriege ich nicht nur X aus den Augen, aus dem Sinn. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass Menschen das wiederum häufiger machen, weil die Schwelle geringer ist.
Herr Verhoeven, Sie hatten das Stichwort Macht schon erwähnt. Macht ausüben, Schweigen auch als Waffe?
Das sehen wir, wenn wir uns mal jetzt mal kurz auf das Thema Arbeitsmarkt gucken. Je nachdem, ob wir gerade eher einen Arbeitgebermarkt haben oder einen Arbeitnehmer, sehen wir, dass das Ghosting in diesen Bereichen zunimmt. In einer Zeit, wo alle Arbeitgeber händeringend Mitarbeiter suchen, da sind es dann auch die Mitarbeiter, die vielleicht einfach nicht zum ersten Arbeitstag kommen, die nicht ins Interview erscheinen und sich nicht zurückmelden. Jetzt ist gerade eine Situation, wo der Arbeitsmarkt sehr angespannt ist, da merken sind es plötzlich die Arbeitgeber, die sich nicht zurückmelden. Also da sieht man zumindest diesen Zusammenhang leider sehr deutlich.
Das ist dann aber keine Schluffigkeit, sondern System.
Ich würde sagen, das ist beides. Auf der einen Seite sieht man natürlich aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive das System dahinter. Auf der anderen Seite, ein Recruiter, der in einem Unternehmen arbeitet und Lebensläufe anschauen muss, hat plötzlich einfach doppelt, dreimal, viermal so viel zu tun wie vorher. Das schafft er nicht in der Zeit. Also dauert es erstmal deutlich, deutlich länger, bis er sich möglicherweise zurückmelden kann. Und das kann beim Gegenüber schon dieses Gefühl erzeugen, ich werde gerade geghostet. Manchmal ist es auch einfach nur, dass es sehr viel länger dauert. Mhm.
Kann es auch sein, dass jemand ghostet aus Selbstschutz, aus Notwehr? Dass es auch sinnvoll ist zu ghosten?
Also ich denke, es gibt ganz harte Fälle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an häusliche Gewalt denke, als Extremfall, da kann es sogar besser sein, wenn man es nicht ankündigt, dass man jetzt geht, sondern eben einfach morgens, wenn die andere Person, die gewalttätig ist, Haus verlässt, seine 7 Sachen packt und dann halt eben auf ein Nimmerwiedersehen verschwindet.
Wer macht sowas, Ghosten? Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, jemand, der vielleicht einfach viel zu tun hat, jemand, der sich nicht traut, jemand, der Angst hat. Wenn wir mal schauen, was für Gruppen von Menschen das sind. Sind das eher junge, alte, Männer, Frauen, Netzaffine?
Also es gibt laut Studien schon einen Unterschied zwischen den Generationen, also dass junge Erwachsene häufiger ghosten als Menschen über 30, was nicht heißt, dass sie nicht auch ghosten können. Und zwischen den Geschlechtern gibt es eigentlich keine großen Unterschiede.
Muss man da bestimmte Disposition haben, um sowas eher zu machen?
Also ich denke, dass es einerseits was mit den eigenen Werten zu tun hat. Ist mir zum Beispiel Verbindlichkeit ein hoher Wert oder nicht? Aber auch mit diesem, was vorhin schon angeklungen ist, wie einfach ist es denn eigentlich zu ghosten? Und wenn das zum Beispiel durch die ganzen Messenger-Apps oder Dating-Plattformen so leicht gemacht wird, mit 1, 2 Knopfdrücken einfach den Kontakt abzubrechen, wird es auch häufiger genutzt, als wenn es eben nicht möglich wäre.
Sie hatten das vorhin auch schon angesprochen, Frau Soliman. Es geht hier nicht nur um schlechte Sitten oder schlechte Manieren, sondern es geht darum, dass wir hier so ein grundsätzliches Problem haben, dass Dating-Plattformen überhaupt Mechanismen im Netz, in den Medien dazu verleiten, so ein Verhalten auch im sonstigen Leben, im Alltagsleben anzuwenden. Also diese Kommunikationsdynamik im Internet, ist das vielleicht dieses Ghosting eine Gegenbewegung auch zu diesem immer dauernd und jederzeit verfügbar?
Das glaube ich nicht. Also ich meinte vorhin was anderes. Ich meinte, dass bei den Dating-Plattformen natürlich der permanent drohende Ausstieg des anderen sozusagen ins Programm eingespeist ist. Also das ist ja auch das Geschäftsmodell der Dating-Plattform. Man will ja die möglichen potenziellen Partner so lange wie möglich auf der Plattform halten. Also ist es natürlich auch besser, wenn sie sich schnell wieder trennen, um wieder auf die Plattform zu gehen. Und deswegen glaube ich, dass die Plattformen diese Mechanismen verstärken.
Ich musste gerade an Gleichklang denken. Da habe ich neulich einen Artikel gelesen. Die hatten mal die Funktion auf ihrer Plattform, dass man eben, wenn man den Kontakt, eine Verbindung trennen wollte online, dann musste man eine Begründung reinschreiben, wieso. Und da gab es dann ganz viele Proteste von den Nutzenden dieser Plattform von Gleichklang. Und dann haben sie es eben eingeführt, dass man einfach so einen Kontakt beenden kann, ohne Begründung. Was aber dem Macher dieser oder Anbieter dieser Plattform schon ja ein bisschen leid getan hat, dass er sich quasi in anderen Plattformen damit annähert, die das Ghosting eben so erleichtern.
Na, vielleicht gibt es da irgendwann wieder einen Rückzug und eine Gegenbewegung.
Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, es gibt zu ziemlich allem irgendwann eine Gegenbewegung.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es aber schon sich auch gegenseitig noch befruchtet. Und zwar in dem Moment, wenn mehr digitales Verhalten erstmal stattfindet und mehr Leute auf einer Dating-Plattform miteinander kommunizieren, dass dann natürlich irgendwann auch der Grenznutzen erreicht wird, sich wirklich mit einzelnen Leuten auseinanderzusetzen, weil es unverbindlicher ist. Das heißt, wenn ich mit nur 3 Menschen schreibe, kann ich vielleicht jedem noch eine Absage sagen, Mensch, ich fand's nicht so nett oder ich möchte nicht weiter mit dir sprechen oder wir müssen kein nächstes Date machen. Wenn ich das parallel aber mit 10 oder mit 20 mache und heutzutage wird ja alles immer skalierter, dann wird irgendwann dieser Moment erreicht sein, wo ich mich selber frage, will ich das wirklich noch machen? Passt das in das, was ich gerade in dieses Momentum der Partnersuche beispielsweise investieren möchte? Und dann ist es eine Abwägung.
Auf der anderen Seite denke ich, es ist ja nicht so schwer, 1-2 Sätze zu formulieren. War schön, dich kennenzulernen. Meinetwegen nach dem ersten Date zum Beispiel. War schön, dich kennenzulernen. Hat für mich aber nicht gepasst. Ich wünsche dir alles Gute. Kann man von mir sogar jetzt einen Textbaustein draus machen und das dann Copy-Paste reinschreiben. Aber dass die Person irgendeine Info wenigstens bekommen hat. Also so schwer stelle ich mir das jetzt nicht vor.
Bin ich hundertprozentig dabei. Ich glaube, das Problem ist, dass der reale Aufwand und der gefühlte Aufwand, der emotionale Aufwand, weil man malt sich ja aus, dann kommen Rückfragen, dann muss ich mich noch rechtfertigen und so weiter und so fort. Das ist was anderes als das, was es wahrscheinlich in der Realität ist.
Mhm. Welche Rolle spielt in dieser digitalen Welt auch die Distanziertheit, die wir von anderen Menschen haben, dass wir diese ganze Kommunikation ja eigentlich nur über einen Filter erleben?
Also einerseits macht es einen schon mehr zum Objekt. Gerade diese Online-Dating-Plattformen sind ja ein bisschen aufgebaut wie ein Online-Shop, was Frau Soliman vorhin schon beschrieben hat. Man scrollt so durch, Wisch- und Weg-Prinzip und der gefällt mir, die nicht. Und genau, das macht schon eine gewisse Objektifizierung. Und ich finde auch den Gedanken wichtig, wir haben quasi in der Online-Welt auch gar keine sogenannte soziale Kontrolle mehr. Also wenn ich zum Beispiel früher jemanden über einen Freundeskreis kennengelernt habe und dann wollte ich aber mit der Person nichts mehr zu tun haben, ist es viel schwieriger gewesen, da einfach einen Kontakt abzubrechen, weil bestimmt jemand aus dem Freundeskreis dann sagen würde, hey, du kannst doch jetzt nicht einfach die XY oder den XY einfach so links liegen lassen. Führt doch wenigstens mit dem oder der noch ein Gespräch. Aber in der Online-Welt haben wir das eben gar nicht, dass da irgendjemand schaut, was wir da eigentlich machen und uns auch ein Feedback dazu gibt.
Wenn wir Ghosting als Extremform des sozialen Rückzugs betrachten, ist das vielleicht nur folgerichtig bei der derzeit herausfordernden und beängstigenden Weltlage?
Ich wüsste jetzt nicht, warum. Also ich würde mich ja eher von den Nachrichten zurückziehen. Wenn ich das, also kann ich total nachvollziehen. Es gibt gerade sehr viele schlimme Nachrichten auf der Welt, auch schon seit Monaten. Aber ich habe zum Beispiel meinen Nachrichtenkonsum reduziert. Aber deswegen fange ich ja nicht an, die menschlichen Kontakte zu reduzieren.
Ich kann mir vorstellen, dass es schon bei manchen Menschen so der Punkt ist, dass sie in einer Zeit, in der es um sie herum ganz, ganz viel Unruhe, Unsicherheit und Konflikt geht, vielleicht nicht noch in den nächsten eigenen Konflikt reingehen, den sie möglicherweise sehen, wenn sie etwas Negatives aussprechen wollen. Kann ich mir vorstellen. Weiß ich das hundertprozentig? Nein, aber klingt für mich jetzt mal nicht so ganz unplausibel.
Wenn wir darüber reden, wer Opfer von Ghosting wird, würden Sie sagen, es kann jede und jeden treffen?
Also ich würde sagen, ja.
Ja, würde ich auch sagen. Nur die Frage ist, wen meinen Sie mit Opfer? Wer ist Opfer, wer ist Täter? Weil bei der Frage geht es ja meist um Schuldzuweisungen. Und die Benennung eines Täters ist ja nur notwendig, weil man sich selbst als Opfer stilisiert. Also kein Mensch, würde ich sagen, nennt sich selbst Täter. Insofern würde ich sagen, diese Opfer-Täter-Geschichte, meist tut der Verlassene wie auch der Abbrecher etwas gegen den Kontakt und gegen Nähe. Also hat vielleicht der Verlassene den Abbrecher zuerst verletzt, das Opfer schlägt zurück und wird so wiederum zum Täter. Meist und fast immer geht es um Abhängigkeiten, die der eine provoziert, aus denen der andere sich zu lösen versucht. Gleichzeitig provoziert der Verlassene eventuell unbewusst verlassen zu werden, weil er selbst nicht den Mut hat, diesen Schritt zu tun. Also immer wieder Ghosting als Abwehrreaktion, als ein Bewältigungsversuch und auch als Folge von Verbindungen und Beziehungen, die man zuvor hatte, auch wenn man noch weiter zurückgeht, in der Familie. Also das schwappt von einer, von der Familie auf das Beziehungsverhalten, in das Bindungsverhalten. Das gehört ja alles zusammen, weil letztendlich kann man sagen, also das, es gibt einfach diese Abbrechertypen, Abbrechercharaktere, auch wenn sie sagen, mache ich nie wieder Ghosting, habe ich jetzt selber erlebt, schrecklich. Sie werden es immer wieder machen. Also das ist meine Erfahrung nach 20 Jahren Auseinandersetzung mit Kontaktabbrüchen.
Mhm. Dann müssten Sie zu Frau Wehrmann gehen und sich da helfen lassen, damit das nicht mehr vorkommt, oder?
Genau. Aber ich kann ja auch nicht verhindern, dass es nicht mehr vorkommt. Also ich kann jetzt niemanden dahin beraten, dass er nie wieder geghostet wird, er oder sie. Und ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, das Wort Opfer, ich denke, nicht jeder, der geghostet wurde, sieht sich ja selber als Opfer. Es gibt auch Menschen, die das einfach ganz gut wegstecken. Also ich denke jetzt hier eher an Wegstecken im Sinne von, wir haben uns 2-3 Mal getroffen beim Dating und dann ist es eben, wurde ich geghostet, ja, schwamm drüber, next sozusagen. Natürlich ist es schwieriger, sowas wegzustecken, wenn eine langjährige Beziehung oder Freundschaft dahinter steht. Aber jetzt, wenn ich rein auf diesen Dating, Online-Dating-Kontext schaue, gibt es eben auch Menschen, die das einfach, wie gesagt, wegstecken.
Wobei ich glaube, die Länge der Beziehung ist gar nicht so relevant, war jedenfalls in den Gesprächen, die ich geführt habe, so gewesen, dass viele gesagt haben, wir haben uns nur 3-4 Mal gesehen, aber es fühlte sich wahnsinnig intensiv an und ich glaube, da schwingt ja auch viel Projektion mit, so was erwarte ich mir von einer Beziehung, es gab noch keinen Alltag, wo es schon zu Enttäuschungen hat kommen können. Oft ist es ja so, dass 3-4 Dates auch ausreichen, um Nähe zu empfinden, also die Länge der Beziehung ist gar nicht so sehr in Verbindung mit dem Grad der Verletzung, habe ich festgestellt.
Das stimmt. Also es gibt ja auch Menschen, die sind verletzt, obwohl sie, Anführungszeichen, nur intensiv miteinander geschrieben haben und sich nie gesehen haben. Es geht tatsächlich mehr um die Bedeutsamkeit, also was hat mir dieser Kontakt bedeutet. Und was ich sagen wollte mit meiner Aussage eben ist, wenn jemand nach 5 Jahren geghostet wird, das wird wahrscheinlich alle Menschen treffen. Ja. Aber wenn es eine relativ kurze Zeitdauer war, gibt es eben Menschen, die das einfach wegstecken. Die kommen ja auch nicht zu mir in die Ghosting-Ambulanz. Aber da sind eben dann die Menschen bei mir in der Beratung zum Beispiel, die das eben trifft, auch nach 3-4 Mal oder wenn man nur geschrieben hat.
Plötzlich schweigen. Welche Auswirkungen hat Ghosting? Das ist unser Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit der Psychologin Anja Wehrmann, der Autorin und Journalistin Tina Soliman und dem Job-Recruiter Tim Verhöfen. Wir haben jetzt viel geredet über Liebesbeziehungen. In dem Kontext kommt Ghosting häufig vor. In dem Kontext ist auch das Wort entstanden. Wie ist es bei Ghosting mit Freunden? Das ist ja auch besonders häufig der Fall, dass das passiert. Richtig?
Also wenn ich jetzt meine nicht repräsentativen Beratungsfälle denke, sind das entweder eben Ghosting im Dating-Kontext oder in Freundschaften und dann seltener auch Ghosting innerhalb von Familien. Was ich dann aber, da muss ich tatsächlich Frau Soliman folgen, da in ihrem Buch, da schreiben sie ja auch zu Ghosting, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen Ghosting in Freundschaften und in Familie. Und dass es da eher eine Funkstelle ist in der Familie.
Ich würde es wirklich unterscheiden, weil da schwingen so viele Gefühle, Erfahrungen und die eigene Historie, die Geschichte mit, die eigene Biografie, die Biografie der Eltern und so weiter. Da geht es darum, wie in Familien zuvor mit Konflikten umgegangen wird und ob man überhaupt ein Tool in die Hand bekommen hat, Konflikte anders zu lösen als mit Schweigen. Dann nochmal Schweigen als Machtinstrument, haben wir ja vorhin auch erwähnt, als Manipulationsinstrument. Oft wird ja auch geschwiegen von den Eltern, um zu bestrafen. Das spielt alles eine Rolle. Und meist geht es ja dann bei dem Kontaktabbruch häufig Kinder zu den Eltern um das Gefühl, dass jemand sich mit seinen Bedürfnissen nicht wahrgenommen fühlt, sich eingeengt fühlt. Und durch den Abbruch oder man könnte auch sagen durch die Flucht will derjenige wieder sowas erleben wie er selbst sein. Also es geht darum, man selbst sein zu können. Viele sagen zu mir, sie brechen den Kontakt auch in Freundschaften ab, weil sie das Gefühl haben, nur noch zu spielen und nicht mehr sie selbst sein zu können, eine Rolle auszufüllen. Also dann wäre das Schweigen sozusagen die Botschaft, dass man wie bisher nicht weitermachen will, ersticken würde, wenn man bliebe. Also dass man vielleicht auch in der Beziehung, gerade bei Freundschaften, sich nicht mehr gleichberechtigt fühlt.
Und das hilft dann auch demjenigen oder derjenigen, die das tut und wirklich durchzieht?
Kann sein. Also, dass man dann erstmal durch den Rückzug in diesem Schutzraum aus Schweigen nachdenkt, noch einmal in die Beziehung durchgeht und vielleicht durch die Distanz dann auch wieder die Möglichkeit besteht, auf den anderen zuzugehen. Deshalb wäre ein Drängen des Verlassenen auch nicht hilfreich. Denn wenn jemand auf mich zugeht, muss ich zurückweichen. Und deswegen darf man nie, nie, nie hinterherrennen. Das ist wirklich der schlechteste Rat. Und deswegen kann es dem Abbrecher helfen, sich aus dieser Enge zumindest zeitweilig zu befreien. Aber ein gutes Lösungsmittel ist die Funkstille nicht, denn das Leben kann man nicht in Projekte einteilen und in verschiedene Abschnitte. Es gehört ja alles miteinander, es ist alles miteinander verbunden, meiner Meinung nach. Und deswegen ist auf Dauer die Funkstille keine gute Lösung, weil sie ja auch so ein bisschen die Beziehung in der Schwebe hält. Es ist kein wirklicher Abschluss.
Aus einer soziologischen Perspektive ist es häufig auch der Versuch, aus Rollen und Mustern dadurch rauszukommen.
Genau.
Ist es sinnvoll da? Nein, aber es ist sicherlich eine einfache und naheliegende Möglichkeit, die genutzt wird, weil man gerade in der familiären Situation, aber auch mit engen Freunden, häufig festgefahrene Rollenstrukturen, Muster hat, die zumindest in seiner eigenen Wahrnehmung existieren. Und da rauszugehen, ist dann meistens eine der Möglichkeiten, dass man die Vermeidung nimmt.
Die Freundschaften, ja, bei der Familie finde ich es schwierig. Also wenn man mit Abbrecherkindern spricht, dann leiden die tatsächlich auch und mindestens so sehr wie die Eltern.
Wir reden vom Ghosting im privaten Bereich oder auch Funkstille, was darüber hinausgeht oder nochmal was anderes ist. Lassen Sie uns auf die Arbeitswelt schauen. Wie verändert Ghosting die?
Wir sehen gerade bei uns, dass 2/3 der Befragten einer Studie, die wir vor kurzem durchgeführt haben, sagen, sie wurden in der letzten Zeit schon mal geghostet, in dem Fall Jobsuchende durch Arbeitgeber. Gleiche Zahlen haben wir vor ein paar Jahren genau andersrum gesehen. Das heißt, wir merken schon, dass es da gerade eine Veränderung gibt im Arbeitsmarkt und Ghosting führt zu Vertrauensbrüchen. Und Vertrauensbrüche sind dann auf Seiten Jobsuchender von Arbeitgebern. Also ich vertraue Arbeitgebern nicht mehr, also werde ich mein Verhalten verändern. Und die Grundlage, damit Menschen zusammen sind und auch in der Arbeit, ist natürlich Vertrauen. Und das sehe ich echt problematisch langfristig, wenn dieser Trend weitergeht. Und momentan wird es immer schlimmer. Die meisten, also 1/4 der Befragten, sagen, dass es ihnen sogar schon regelmäßig passiert. Da reden wir nicht darum, dass es vielleicht mal einmal bei einer Bewerbung oder so passiert, sondern die haben gesagt, wirklich regelmäßig. Und 80% haben gesagt, es ist mehr geworden als in der Vergangenheit. Und das ist etwas, was wir in Summe als Gesellschaft im Blick haben sollten, weil darunter einfach so ein Grundvertrauen eine Arbeitswelt leistet.
Ich habe mich auch gefragt, ob das nur was mit dem jeweiligen Machtgefälle zu dem Zeitpunkt zu tun hat oder ob das nicht auch so ein, wie es in den Wald schallt, so schallt es eben heraus Effekt ist. Also ich wurde jetzt lange als Bewerbende oder Bewerberin geghostet und dann jetzt bin ich sozusagen in der Machtposition und dann schieße ich das sozusagen zurück.
Das Risiko ist auf jeden Fall da. Das Risiko ist da.
Der Rachefeldzug der Kandidaten und Kandidatinnen. Welche Folgen hat das denn für Firmen? Kann man das vielleicht sogar beziffern, was das an Schaden anrichtet?
Also momentan ist es ja eher so, dass die Arbeitgeber, also die Firmen, diejenigen sind, die ghosten. Das heißt, momentan ist für sie erstmal das noch nicht negativ. Negativ wird es in dem Moment wieder, wenn sich der Markt wieder wandelt. Weil dann Jobsuchende sich natürlich gemerkt haben, bei welchem Arbeitgeber sie mit wenig Vertrauen behandelt worden sind. Was wir schon sehr, sehr deutlich sehen, dass die Mehrheit der Jobsuchenden, wenn sie einmal eine schlechte Erfahrung mit einem Arbeitgeber gemacht haben, sich nicht ein zweites Mal bei dem Arbeitgeber bewerben. Und das ist natürlich sehr, sehr kurzfristig gedacht, wenn man überlegt, dass gerade unglaublich viele Unternehmen dieses Problem so lösen und dann in 2-3 Jahren, wenn die Wirtschaft wieder besser wird, diejenigen sind, die jammern, warum es keine Fachkräfte gibt.
Na, sie jammern ja auch jetzt schon. Also insofern ist das erstaunlich, finde ich.
Das Jammern ist deutlich geringer geworden, weil die Anzahl der Stellen massiv runtergegangen sind in den letzten Jahren und gleichzeitig die Anzahl der Arbeitssuchenden sehr stark geschrien ist. Also das merkt man schon, dass es deutlich weniger und sehr, sehr einzelne Branchen nur noch sind, die wirklich gerade laut jammern.
Und wir reden jetzt auch nicht darüber, was Sie vorhin kurz angesprochen haben, dass teilweise die Personaler so überfordert sind und so viele Angebote kriegen, dass sie einfach nicht nachkommen mit Absagen oder mit Zusagen, sondern wir reden davon, dass nie mehr was kommt.
Genau, also das ist sicherlich vielleicht ein Grund dafür, dass dann irgendwann nichts mehr kommt. Aber ja, die Menschen, mit denen wir da gesprochen haben oder die wir in der Befragung befragt haben, waren der Meinung oder haben gesagt, sie kriegen gar keine Rückmeldung. Also nicht nur, es hat länger gedauert, das ist eine Entwicklung, die wir seit langer Zeit schon mitkriegen, sondern tatsächlich, dass sie gar keine Rückmeldung kriegen.
Aha. Auch schon das länger dauern ist ja erstaunlich, weil wir haben ja so viele Tools an der Hand inzwischen, dass das ratzfatz und viel schneller gehen müsste und könnte theoretisch. Frau Wehrmann, Sie haben vorhin gesagt, also Sie sehen gar nicht, wo das Problem ist, da kann man doch einfach mal zwei Sätze schreiben, ne? Das waren Sie, glaube ich. Mhm. Das frage ich mich auch bei einem Arbeitgeber, bei einer Firma, ein Standardsatz, der einfach nur kopiert wird und rausgeschickt würde. Würde das dem Bewerber helfen und ihn auch befriedigen?
Aus meiner Sicht, jede Form der Kommunikation ist erstmal hilfreich, insbesondere so Zwischenstände. Weil manchmal ist es auch so, dass Unternehmen gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Situation sind und Stellen vielleicht noch nicht so hundertprozentig sicher besetzen können. Das heißt, es wird intern diskutiert, es dauert. Und ganz ehrlich, es ist noch niemandem Zacken aus der Krone gefallen, jemandem zu schreiben, hey, es dauert einfach noch ein bisschen, wunder dich nicht, ist kein Zeichen, dass du nicht mehr im Prozess bist oder dich nicht gut finden, sondern weil wir gerade intern noch diskutieren müssen. Ganz einfacher Mechanismus, der aber unglaublich viel einem Jobsuchenden mitgibt, weil diese Jobsuchenden sind diejenigen, die zu Hause natürlich auch kommunizieren. Hey, ich hatte ein Vorstellungsgespräch, hey, ich hatte mich beworben, und dann fragen die Leute in ihrem Umfeld natürlich auch, na, hast du schon Rückmeldungen bekommen? Mhm. Und dann ist immer wieder dieses frustrierende, nein, habe ich noch nicht, nein, habe ich noch nicht. Das ist ja aus einer emotionalen Perspektive unglaublich unschön. Und es geht im Zweifelsfall auch um das Thema Geld, um das gesamte soziale Gefüge, was davon abhängt, weil man ökonomisch möglicherweise in einer schwierigen Situation ist.
Wir haben dieses Thema, das nicht mehr mit dem Gegenüber reden zu können, ja auch in anderen Bereichen. Sowas kann nicht nur in der Arbeitswelt, im Privaten passieren. Das kann auch unter Kollegen passieren, unter Geschäftspartnern, die keine Lust mehr haben, sich jemandem zu stellen oder ein Problem mitzulösen. Das kann bei Behörden und Ämtern passieren, bei Rechtsanwälten. Also diese, wie soll ich sagen, schwierigere Erreichbarkeit von Menschen, die sich verschanzen hinter ihren E-Mails oder hinter sonst was, spielt das da auch in das Thema mit rein, oder würden Sie sagen, das ist eine andere Problematik?
Ich glaube, es ist eine Parallelität. Also es ist ja, eine ist ja, sich nicht mehr zurückzumelden, und auf der anderen Seite sich einfach nur verspätet rückzumelden, weil es vielleicht ein Überangebot an E-Mails oder sonstigen Sachen gibt. Aber ja, es ist in gewisser Weise vielleicht auch Zeitgeist.
Ich hatte auch den Gedanken, dass das tatsächlich auch ein Zeichen von Überlastung sein kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die öffentliche Verwaltung denke, wo halt recht viele Stellen unbesetzt sind, zumindest hier in Berlin, ist es vielleicht auch einfach wirklich eine Zeitfrage. Habe ich in den 7, 8 Stunden, die ich im Büro bin, die Zeit, das alles zu beantworten? Oder braucht es eben auch ein paar Wochen, bis es dann auf dem Bearbeitenstapel ganz oben gelandet ist?
Dann steigt auch in diesen Bereichen die Unzufriedenheit, wie Sie das formuliert haben, Herr Verhoeven, das Misstrauen auch, vielleicht Frustration, Ohnmacht, das verstärkt dann die Stagnation. Also Ghosting, Gift für die Gesellschaft.
Aus meiner Sicht ja.
Aus meiner Sicht auch. Also ich finde, dass Ghosting im Grunde ein Entzug von Werten ist. Wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, es geht hier um Verantwortung, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, Empathie, also sich auch in anderen hineinzuversetzen, anderen jemanden nicht zu beschämen. Und das sind eigentlich Dinge, die uns wichtig sein sollten und bleiben sollten in allen Bereichen.
Lassen Sie uns über die Folgen von Ghosting reden, auf die Menschen, die davon betroffen sind. Worüber klagen die Frauen und Männer, die zu Ihnen in die Ghosting-Ambulanz kommen, Frau Wehrmann?
Also das Allerhäufigste ist tatsächlich diese Frage nach dem Warum. Also warum ist die Person so plötzlich abgetaucht und hat keine Erklärung gegeben? Und das wirft dann noch viele weitere Fragen auf, zum Beispiel dieses vorhin schon erwähnte, bin ich es nicht wert, mir überhaupt, dass mir jemand eine Erklärung gibt, dass ich diese Erklärung bekomme, diese Begründung. Und es nagt am Selbstwertgefühl und es nagt auch am Vertrauen. Also ein Vertrauen in andere Beziehungen quasi, in andere Menschen, aber auch das Vertrauen in meine eigene Wahrnehmung. Weil beim Ghosting ist es so, man sieht das nicht, in der Regel nicht kommen. Also von heute auf morgen ist die Person weg. Und das ist, also was ich ganz oft höre, das ist, als ob mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden wäre von heute auf morgen. Und das ist eben auch eine Verletzung in das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, dass ich der nicht vertrauen kann, sowas überhaupt vorhersehen zu können.
Ja, ich sehe es wie Frau Wehrmann, das ist schon, die Verlassenen oder die Geghosteten fühlen sich ja im Grunde vernichtet. Also das war wirklich ein Ausdruck, der mir ganz oft entgegenkam. Also jeder sagte, der mit mir gesprochen hat, ich fühle mich vernichtet, als sei ich gar nicht wirklich da, als hätte ich die Fähigkeit, Menschen richtig einzuschätzen. Also und deswegen kann es ja eben auch so langfristige Folgen haben. Auch wenn es vielleicht nach einer kurzen Datingphase passiert ist, kann die Folge des Ghosting sehr, sehr langfristig sein. Also das komplette Bindungsverhalten kann sich verändern, weil eben dieses Vertrauen in die eigene Wahrnehmung zerstört wurde. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, auf welchem Boden fällt das. Vielleicht habe ich ja schon Ghosting-Erfahrungen gemacht oder wurde adoptiert oder wurde schon in der Familie, hat der Vater vielleicht die Familie verlassen vor der Geburt. Also oft gibt es ja noch weitere funkstille Erfahrungen. Und ich glaube, wenn dann noch ein Ghosting draufkommt, dann ist es eben auch umso schlimmer, damit fertig zu werden. Mhm, also es gibt ja auch sowas wie die posttraumatische Verbitterungsstörung. Also das ist so ein Begriff, der auch bei mir hängen geblieben ist, als ich damals recherchiert habe von Michael Linden, dass eben sich Betroffene gar nicht mehr in Beziehung wagen. Also weil eben natürlich das Selbstbewusstsein nach dem Ghosting massiv angekratzt ist. Und dann fällt natürlich das Verlassenwerden auch noch auf fruchtbaren Boden, wenn man etwa wie eine Protagonistin in einem meiner Filme zuvor adoptiert wurde. Also der Ghost wusste das übrigens auch, aber hat sie trotzdem geghostet. Und da ist eben ihre alte Wunde wieder beschädigt worden und aufgerissen worden. Und dann werden natürlich wieder alte Traumata aktiviert.
Was raten Sie Menschen, die geghostet wurden und darunter leiden?
Also so einen pauschalen Rat habe ich gar nicht. Ich bespreche mit den Menschen erstmal, wo tut's am meisten weh oder wo drückt der Schuh am meisten. Also ist es diese Frage nach dem Warum, dass man auch gerne den Grund wissen möchte. Ist es das Selbstwertgefühl oder ist es das Vertrauen? Und je nachdem setze ich da an. Und was ich aber einen ganz guten Rat finde, jetzt im Allgemeiner gefasst, ist dieses, dass das Ghosting meistens was über die andere Person aussagt. Also viele, vor allem Frauen, bei Frauen beobachte ich das ganz viel, suchen ganz stark den Grund bei sich, was habe ich denn falsch gemacht? Aber sich dann vor Augen zu halten, es sagt wahrscheinlich auch ganz viel über den anderen Menschen aus, dass der meinetwegen konfliktscheu ist zum Beispiel. Und das finde ich wichtig, sich vor Augen zu halten und nicht die ganze, Anführungszeichen, Schuld auf sich selbst draufzuladen als geghostete Person.
Also sich auch nicht in was reinzusteigern, das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan, oder?
Na, vor allem dieses Attribuieren, also wie jetzt die Psychologinnen und Psychologen sagen würden, eher dann nach außen zu lenken, also zu schauen, okay, was sagt das über die andere Person aus, dass die geghostet hat und das nicht so dolle auf sich selbst zu versuchen zu beziehen, so schwer wie das auch ist. Das heißt nicht, dass man sich nicht selber reflektieren darf, das will ich damit gar nicht sagen, aber dass man eben nicht alles auf sich ablädt und denkt, weil ich so und so bin oder das und das gemacht habe oder vielleicht lag es auch daran, dass die Person jetzt weg ist, dass man eben das nicht alles auf sich selber bezieht.
Und man darf den anderen auch laut beschimpfen, auch wenn er nicht da ist. Definitiv. Hört das auch dazu?
Also man kann auf jeden Fall laut in seiner Wohnung rumschimpfen, mit bei Freunden schimpfen. Also die andere Person kommt mir ja meistens gar nicht mehr ran an den Ghost oder die Ghostin. Und Briefe schreiben, zerreißen, verbrennen, was auch immer. Also alles, was hilft und was einem selbst nicht schadet.
Und vielleicht auch mal zu schauen, das hat mir auch ein Psychologe gesagt, dass man vielleicht selber mal schaut, habe ich nicht selber in meinem Leben schon mal abgebrochen, Menschen hinter mich gelassen? Habe ich nicht schon mal den Ort verlassen, wo ich gewohnt habe und bin in ein anderes Land gezogen, habe die Familie zurückgelassen? Also natürlich beenden wir Beziehungen in unserem Leben, aber möglichst sollten wir das natürlich respektvoll tun. Und das ist eben beim Ghosting nicht gegeben. Aber trotzdem hat vielleicht jeder Mensch schon mal jemanden zurückgelassen.
Mhm. Das finde ich eine gute Ergänzung. Ja. Mhm. Und da fällt mir auch gerade noch ein, dieses, okay, das ist mir passiert, ich weiß, wie scheiße das ist, wo das sich anfühlen kann. Und genau deswegen will ich es eben nicht machen. Also ich nehme mir jetzt quasi vor, nicht genau das Gleiche zu machen. Das kann ja auch eine Folge sein von Ghosting. Sondern zu sagen, ich weiß, wie schlimm das ist. Und genau deswegen möchte ich mich anständig aus Kontakten verabschieden in Zukunft. Und das gibt ja auch eine gewisse Form von Kontrolle zurück, weil das habe ich ja in der Hand, wie ich mich verabschiede von anderen Menschen.
Was würden Sie geghosteten Bewerbern oder auch Arbeitgebern raten, Herr Verhoeven?
Ich würde Bewerbern erstmal raten, mit dem Thema abzuschließen. Das heißt, wer sich nach ein paar Monaten nicht mehr meldet, der wird sich wahrscheinlich nicht melden. Und da ist vielleicht die Besonderheit, Menschen auf Jobsuche brauchen einen neuen Job und verbinden damit die Hoffnung, ja, er könnte sich ja doch noch melden. Deswegen warte ich vielleicht auch noch und bewerbe mich nicht woanders. Nee, einfach weitermachen. Also gerne auch nachfragen und spätestens nach dem zweiten Mal, wenn es dann immer noch keine Antwort gibt, dann einfach in seinem eigenen Kopf nochmal umschalten. Okay, ist eigentlich eine Absage. Und das muss ja überhaupt nichts mit einem selber zu tun haben, sondern es gibt einfach ganz, ganz viele Gründe und ganz, ganz viele Bewerbende. Bei Arbeitgebern würde ich eher versuchen, präventiv zu arbeiten. Also wenn ein Arbeitgeber häufiger geghostet wird, dann geht es darum, wie kann ich Verbindlichkeit erzeugen in so einem Prozess. Je weniger Verbindlichkeit ich erzeuge durch persönlichen Kontakt, durch nochmal Nachfassen, desto geringer ist später die Ghosting-Quote. Das sehen wir schon, dass man das da deutlich beeinflussen kann.
Das heißt, man könnte solche Mittel nutzen wie das sogenannte Onboarding, ja?
Genau, oder das auch nochmal kurz vorher den Leuten, Mensch, morgen ist dein Interview, nochmal eine kurze WhatsApp schicken. Wenn du noch Rückfragen hast, melde dich doch. Die Leute einfach nochmal daran erinnern, dass es was gibt, was auf sie wartet, wo sie hinkommen sollen. Das sind Kleinigkeiten, die tatsächlich aber sehr, sehr effizient sind.
Also den Kontakt halten vor dem ersten Tag, auf dass der Bewerber dann auch wirklich zur Arbeit erscheint, wenn es soweit ist.
Exakt.
Was raten Sie Menschen, die dazu neigen, andere zu ghosten, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, wir hatten jetzt schon viel darüber gesprochen, wie man vielleicht aus dieser Falle rauskommt, aber wenn sich jemand immer noch schwer tut, ist es dann vielleicht sinnvoll, jemand anders vorzuschicken oder sich einer Trennungsagentur zu bedienen? Sowas gibt es ja auch schon. Ist also wahrscheinlich immer noch besser als gar nichts, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, im Zweifel ist das wahrscheinlich immer noch die bessere Variante, als komplett kommentarlos abzutauchen. Es ist nicht ideal, es hilft einem auch selber nicht, daran zu wachsen oder zu reifen, aber es ist der anderen Person gegenüber fairer als ein richtiges Ghosting.
Und vielleicht dann doch mal zu schauen, warum man immer wieder so reagiert und einfach nicht in der Lage ist, Konflikte anders zu lösen, weil es wird Gründe geben.
Haben Sie eine Idee, was wir alle auch machen könnten, um uns gegen diesen allgemeinen Ghosting-Trend zu stemmen oder was passieren müsste, damit das nicht weiter in die Richtung geht? Wir reden miteinander und wenn wir keine Lust mehr haben, dann lassen wir es halt.
Ich glaube, zwei Dinge. Das erste ist, sich selber mal hinterfragen, wann hat man es selber mal gemacht? Weil ich glaube, niemand ist frei von Situationen, wo man vielleicht nicht ein komplettes Ghosting, aber ob es nun Funkstille oder andere Sachen sich mal bewusst machen, ja, da bin ich vielleicht auch mal selber ein Teil des Problems und sich immer mal wieder vergegenwärtigen, sich versuchen reinzuversetzen, was macht das gerade mit der anderen Situation, mit der anderen Person in dieser Situation. Man verdrängt auch das, glaube ich, sehr gerne. Und wenn man sich einmal wieder bewusst macht, okay, es ist vielleicht gerade wirklich nicht gut, was ich gerade bei der anderen Person erzeuge, dann ist es manchmal schon ein kleiner Trigger, um was zu verändern.
Glaube ich auch. Mhm. Der Versuch, sich in andere hineinzuversetzen, ist einfach wichtig. Es ist einfach Empathiefähigkeit. Ist nun mal eine Bindung, durch die sozialer Zusammenhalt überhaupt erst entsteht und wachsen kann. Deswegen glaube ich schon, dass jeder gucken muss, wie verhalte ich mich selber und wie wirkt das Verhalten auf den anderen, also mein Verhalten auf den anderen. Was kann passieren, wenn ich mich so oder so verhalte?
Ich finde es auch sehr wertvoll, sich die eigenen Werte eben mal zu vergegenwärtigen. Also jeder Mensch hat ja ein bisschen andere Werte, aber mal angenommen, jemand stellt fest, eigentlich ist Fairness für mich ein sehr hoher Wert. Und dann schaue ich, okay, jetzt will ich hier einfach so abtauchen oder ghosten, ist das fair der anderen Person gegenüber? Und tatsächlich kann das helfen, ein schwieriges Verhalten wie eben dann doch ein klärendes Gespräch einzugehen, wenn ich diese Werte mir vor Augen halte und mich entschließe, nach denen auch zu handeln.
Ein Appell an alle, die uns hören, für mehr Fairness und mehr Empathie im Umgang miteinander. In Ontario in Kanada haben sie das ja so gelöst, weil sie das Gefühl hatten, Appelle sind zu wenig, dass bei Firmen mit mehr als 25 Beschäftigten Bewerber inzwischen innerhalb per Gesetz 45 Tage nach dem Bewerbungsgespräch ab- oder zusagen müssen. Sonst sind bis zu $100.000 Strafe fällig. Das gilt seit Anfang des Jahres. Brauchen wir sowas auch bei uns?
Ich glaube, zwei Seiten. Auf der einen Seite ganz klar, noch mehr Bürokratie ist gerade, glaube ich, nicht die Lösung, um irgendwas zu lösen in Deutschland. Auf der anderen Seite ist das Problem ja schon realistisch da. Ich glaube aber, sobald sich der Arbeitsmarkt wieder ein bisschen dreht, wird sich auch da wieder eine gewisse Normalität reingehen. Und 45 Tage bis eine Rückmeldung ist halt auch noch echt ganz schön lang. Also da muss man auch mal sagen, das ist schon fast ein bisschen too much.
Gesetze gegen das Ghosting?
Also wenn, könnte man vielleicht mal überlegen, wie es wäre, wenn man per Gesetz die Blockierfunktion ein bisschen erschwert. Zum Beispiel in Social-Media-Apps oder bei Dating-Plattformen das doch allgemein verpflichtend einführt, dass man halt, wenn man einen Kontakt beenden will, eine Begründung dazu schreibt. Wäre mal ein interessantes Experiment.
Plötzlich schweigen. Welche Auswirkungen hat Ghosting? Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit der Journalistin und Autorin Tina Suliman. Sie hat unter anderem das Buch Ghosting geschrieben. Mit Tim Verhoeven von der Jobbörse Indeed und mit der Psychologin Anja Wehrmann von der Ghosting-Ambulanz in Berlin. Danke Ihnen fürs Mitreden und danke fürs Zuhören, sagt Marion Theis.